Ihr Freunde, ja, ja, die heutige Jugend, man kann Mädchen und Jungs kaum voneinander unterscheiden, Hosen, Jeans, Frisur und wer weiß was. Gucken Sie bloß mal dorthin, den Jungen könnte man glatt für ein Mädchen halten. Stimmt, das ist meine Tochter. Oh, Verzeihung, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind. Bin ich auch nicht, ich bin die Mutter. Manche Menschen macht die Mode gleich, und manche das Elend. Eines Tages trifft Jesus eine Gruppe von 10 Männern, die das Elend zusammengebracht hat. Es sind alte, junge, einer war vielleicht mal Professor, der andere Pförtner, einer ist Ausländer, jedenfalls eine bunt gemischte Gesellschaft. Aber in einem Punkt sind sie alle gleich. Sie haben alle 10 die gleiche Krankheit. Alle 10 leiden an Aussatz. Aussatz, wir sagen heute Lepra, das war im Altertum das, was bei uns heute der Krebs oder AIDS ist. Also wen das erwischte, der war ein Todeskandidat. Aussatz bedeutet, der Mensch verfault bei lebendigem Leibe. Solche Menschen galten früher als von Gott besonders bestraft und wurden von der Gesellschaft auch besonders behandelt. Die wurden ausgeschlossen, ausgegrenzt, eben ausgesetzt. Kontakt mit Gesunden war ihnen verboten. Und als Jesus an dieser Zehnergruppe vorbeikommt, da halten die ihre Hände so wie Trichter vor den Mund und die brüllen aus der Entfernung, Jesus, hab Erbarmen mit uns. Solche Hilferufe, die erreichen uns an jedem Tag. Aus Somalia, aus Jugoslawien, aus den entferntesten Ecken der Welt. Da schreien Menschen, Gruppen, Minderheiten, Millionen, die schreien, wir werden gefoltert, wir werden verfolgt, wir verhungern, habt mit uns Erbarmen. Aber die meisten Menschen haben keine Zeit, darauf zu hören. Die meisten haben ja mit sich selber schon genug zu tun. Es hat ja jeder so seine eigenen Probleme. Die hatte Jesus aber auch. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, das heißt, er war auf dem Weg zum Kreuz, zum Tod. Der wusste, dass er in Jerusalem sterben wird und der wusste auch, wie er da sterben wird, nämlich an einem Kreuz. Der ist hier in dieser Begegnung der eigentliche Todeskandidat. Und er hätte ja sagen können, Jungs, lasst mich doch in Ruhe, ich habe bloß noch ein paar Wochen zu leben. Ich muss selber sehen, wie ich über die letzte Runde komme. Ich kann mich jetzt nicht noch mit eurem Problem befassen. Aber so hat Jesus nicht reagiert. Sondern hier steht im Lukas-Evangelium Kapitel 17, Vers 14, da sah er sie an. Jesus verschließt die Augen vor der Not der Menschen nicht. Und er übersieht nicht, weil er ans Kreuz geht, um die Menschheit zu erlösen, die Probleme des Einzelnen. Denn eben wegen der Probleme des Einzelnen geht er ja ans Kreuz. Und deswegen kannst du dich mit jedem deiner Probleme an Jesus wenden, egal wer du bist und egal, was das für ein Problem ist. Als die 10 Männer geschrien haben, Jesus, erbarm dich doch über uns, da hat er die nicht erst umständlich gefragt nach ihren Motiven, ihrer Herkunft, ihrer Religionszugehörigkeit. Und wenn du bisher am Rande der Kirche gestanden hast oder gegen die Kirche warst oder ohne Gott gelebt hast, wenn du dich bloß über ihn lustig gemacht hast, wenn du Jesus beleidigt hast, das alles spielt keine Rolle mehr, wenn du zu ihm kommst. Das ist alles vergessen, wenn du zu ihm rufst. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. So steht es in der Bibel. Und was in der Bibel steht, das ist die absolute Wahrheit. Da kannst du dich felsenfest drauf verlassen. Also lass doch deine Zweifel und deine Vorurteile und sag Jesus, was dich fertig macht. Und du wirst die Erfahrung machen, wenn du ehrlich betest, da wirst du herrlich erhört werden. Aber du wirst auch die Erfahrung machen, nicht jedes Gebet wird so erhört, wie du wünschst. Oder wie du es dir vorgestellt hast. Oder etwa gar Jesus vorgeschrieben hast. Das ist die Erfahrung, die diese 10 Männer hier machen müssen. Ihr Gebet wird auf der Stelle erhört. Jesus sieht sie an. Jesus hört sie an. Jesus spricht sie an. Aber der packt die Sache ganz anders an, als die sich das vorgestellt hatten. Es gibt keine Augenblicksheilung, sondern eine Aufforderung. sich den Priestern vorzustellen. Geht hin und zeigt euch den Priestern, sagt Jesus. Verstehst du, Jesus hat die Krankheit nicht mit so einem Fingerschnippen einfach beseitigt. Das hättet ihr natürlich machen können. Hat er ja auch oft so gemacht. Macht er auch heute noch oft so. Aber eben nicht immer. Sondern in vielen Fällen, so wie hier in diesem Fall. Er verlangt einen Glaubensschritt. Geht und zeigt euch den Priestern. Jetzt hätten die 10 Männer natürlich sagen können, na Prost, Mahlzeit, das hätten wir uns ja gleich denken können. Der kann uns auch nicht helfen, der lässt auch bloß irgendwelche Phrasen ab, der schickt uns auch bloß zum Onkel Doktor, den kannst du voll vergessen. Das ist der Fehler, den wir oft machen. Statt willig das zu machen, was Jesus von uns verlangt, da verlangen wir, dass er macht, was wir wollen. Und wenn das dann nicht so läuft, wie wir uns das denken, dann winken wir ab und sagen, ach, hat keinen Zweck. Funktioniert nicht, Jesus ist eine Luftnummer. Beten ist sinnlos. Und bleiben auf diese Art und Weise auf unserem Problem hocken. Die 10 Männer bleiben nicht hocken, die machen sich auf die Socken. Und es geschah, heißt es hier, als sie losgingen, wurden sie gesund. Es geschah. Wie viel Gutes und wie viel Erbetenes ist dir in deinem Leben geschehen? Vielleicht nicht genauso wie und wann du wolltest, aber es ist doch geschehen. Und jetzt ist die Frage, und das ist die Frage, um die es in dieser Geschichte geht. Wie geht's denn weiter? Gehst du, lebst du weiter, als ob nichts gewesen wäre? Oder bedankst du dich bei Jesus? Vers 15. Einer aber unter ihnen, als er merkte, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme, fiel auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Jesus aber antwortete und sprach, sind denn nicht 10 gesund geworden? Wo sind denn die anderen 9? Der erste saß in seiner Küche und trank Kaffee im Kreis seiner Familie. Der hat sich gesagt, mich hat ja Jesus dazu geheilt, dass ich wieder zu meiner Familie kommen kann. Das ist ja der Sinn der Übung. Also erst einmal mit der Familie feiern, bedanken, bei Jesus kann ich mich später. Hat er später leider nur vergessen. Der zweite saß vor dem Fernseher. Seit Jahren keine Information, ob nur Thomas Gottschalk oder der Wolfgang Lippert die Tagesschau ansagt, welcher Porno bei RTL läuft. Erst mal gucken, bedanken kommt später. Hat er später leider nur vergessen. Der dritte, der saß wieder auf dem hohen Ross. Der sagt nur Gebete hören und heilen, dazu ist der liebe Gott doch schließlich da. Dazu ist er ja verpflichtet, unser einem zu helfen. Das ist selbstverständlich. Und für Selbstverständlichkeiten braucht man sich doch gar nicht erst zu bedanken. Der vierte, der wollte gerade losgehen, um sich bei Jesus zu bedanken. Da sagt seine Frau zu ihm, kannst du nicht heute mal dich um die Kinder kümmern? Und um keinen Zoff mit seiner Frau zu kriegen, da geht er mit seinen Kindern in den Zoo. Der fünfte, der war schon mit einer großen Tafel Milka-Schokolade unterwegs, um sich bei Jesus zu bedanken. Als ihn seine Kumpel erwischen und johlen, sagen, was, jetzt bist du wohl fromm geworden? Da kriegt er einen roten Kopf und geht mit denen in die Kneipe und schmeißt eine Runde Korn. Der sechste, der sagt sich, Jesus sieht das Herz an, da muss man doch keine großen Worte machen. Und er macht sein Geschäft wieder auf, ist eine Tankstelle. Der macht Geld und hat keine Zeit mehr, über Gott nachzudenken. Für den gab es nur noch ein einziges Thema und das hieß tanken. Das Thema danken, das kam bei dem nie wieder vor. Der siebente, der sagte sich, nur wenn ich mir es genau überlege, der Jesus hat doch eigentlich gar nichts gemacht. Ich meine, dass ich gerade an dem Tag gesund geworden bin, wo ich mal ein Stoßgebet zu dem losgelassen habe, nur das war doch reiner Zufall. Der achte hatte einen Frati bei der Stasi. Und der sprach, mein Sohn, ich will dir einen guten Rat geben. Du weißt, ich will dein Bestes und ich gebe dir einen heißen Tipp. Ich weiß, es gibt einen ZK-Beschluss, den Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Und damit du dir deine Zukunft nicht verbaust, da rate ich dir keine öffentlichen Dankesbezeugungen gegenüber diesem Mann. Und wo war Nummer 9? Nummer 9 war im Bett. Der war fest entschlossen, gleich am nächsten Morgen zu Jesus zu gehen. Der hatte nur vergessen, den Wecker zu stellen. Und da hat er es verschlafen.
Und seitdem hat er nie wieder gewusst, was die Stunde geschlagen hat.
Alle Neune sind umgefallen, obwohl sie alle neunmal im Glauben gestanden haben. Die hatten alle an Jesus geglaubt. Die hatten alle zu Jesus gebetet. Die hatten alle das bekommen, worum sie Jesus gebeten hatten. Die hatten alle sogar am eigenen Leibe ein Wunder erlebt. Aber zu einer Wende, zu einer Umkehr, zu einer Bekehrung ist es bei denen nicht gekommen. Die haben an einem Punkt ihres Lebens die Macht und die Liebe Gottes erlebt. Aber der ist nicht zum Mittelpunkt ihres Lebens geworden. Denen genügte, dass ihre Haut wieder heil war. Aber unter die Haut, ins Herz, ist ihnen die Begegnung mit Jesus nicht gegangen. Wie oft haben mir Leute schon erzählt, dass sie in irgendeiner schwierigen Situation gewesen sind und dann haben sie ein Stoßgebet losgelassen und dann hat Gott sie erhört und tatsächlich geholfen. Ja, und das war's eben dann. Folgerung haben sie daraus nicht gezogen. Zu Nachfolgern sind sie dadurch nicht geworden. Zu mir kam unser Hausmeister, um mir mitzuteilen, dass er Vater geworden ist. Aus diesem Anlass war er bereits stockbesoffen. Und er hatte mir nur umständlich erzählt, dass er zu Gott gebetet hat, dass es ein Junge wird. Und tatsächlich, es war ein Junge. Und dann belehrte er mich, indem er vor mir hin und her schwankte und sagte, Herr Pfarrer, ich sage Ihnen, es gibt ein höheres Wesen. Ja, eine Katze auf dem Schuppendach ist auch ein höheres Wesen. Und ich sage dir, wenn deine Gebetserhörung auch nur zu solchen höheren Erkenntnissen kommt, da hast du von Gott nichts begriffen. Diese neuen Männer sind der Beweis, dass man Gott erleben kann, ohne mit ihm zu leben. Es wird oft gesagt, ich würde ja an euren Gott glauben, wenn ich ein Wunder erleben würde. Diese neuen Männer sind der Beweis, wer Wunder erlebt, glaubt deswegen noch lange nicht an Gott. Wir alle haben doch Wunder erlebt. Zum Beispiel, dass die hochgerüstete DDR, dieser Arroganzballon der deutschen Geschichte, auf einmal in der Luft zerplatzt ist, wie diese Kinderluftballons hier. Wir haben doch erlebt, dass die Revolution der Kerzen in unserem Land friedlich verlaufen ist. Na und, wie viele haben Gott dafür gedankt? Gott hat uns die Freiheit geschenkt. Leute, wo bleibt dafür der Dank? Deutschland, Deutschland mault und meckert über alles in der Welt. Das ist die neue Strophe der Nationalhymne. Wir meckern über alles, obwohl wir alles haben. Das Einzige, was wir nicht genug haben, das ist die Dankbarkeit. Leute, an Wundern hat es uns nicht gefehlt. Jeder dieser bisherigen Jugendgottesdienste ist ein Wunder gewesen. Am Anfang, da haben geballte Kräfte innerhalb der Kirche versucht, diesen Gottesdienst nicht zustande kommen zu lassen. Der Superintendent, Teile der Pfarrerschaft von dieser Stadt, Teile des Kirchenvorstandes, Teile des Landeskirchenamtes, die haben uns bis auf das Messer bekämpft und wollten nicht, dass der Gottesdienst stattfindet. Und als er stattfand, da haben sie versucht, ihn uns aus den Händen zu nehmen. Und zu diesem entnervenden Druck durch die Kirche, da kam dann noch der entnervende Druck von Staat und Stasi dazu. Die sind mit den schweinischsten Methoden gegen uns hier vorgegangen. Ich werde niemals solche Gottesdienste vergessen, wie zum Beispiel den in der Petrikirche. Da stand ich auch hier auf so einem Brett hier vorne. Und im Gang standen ja tausende Menschen und die Tür stand auf und da gingen die Leute raus und rein. Und ihr habt mich angeguckt, ihr konntet nicht sehen, was dort war, aber ich sah beim Predigen durch die offene Türe auf dem Theaterplatz die Polizei stehen. Und ich habe hier vorne gepredigt und die ganze Zeit beim Predigen gedacht, ich komme heute Abend nicht mehr nach Hause, die nehme ich nachher gleich mit. Na und? Nichts ist passiert. Niemandem ist was passiert. Wir haben selbst eine Bombendrohung überlebt. Freunde, wir haben in diesem Gottesdienst Gottes Wunder erlebt. Damals in der DDR, da waren wir von der Gesellschaft ausgeschlossen. Wir in der Kirche, wir waren so eine Art Aussätzliche. Aber es waren ja nie nur Christen hier. Hier waren ja alle möglichen Atheisten. Immer eine bunt gewürfelte Gesellschaft. Und die Menschen, die kamen in diesen Gottesdienst, weil sie in der Wüste des Sozialismus etwas für ihre Seele gesucht haben. Und wenn es der politische Witz war, den sie hören wollten,
Sie haben hier wieder Mut bekommen. Ob nun durch unsere gemeinsamen Lieder oder durch die Lieder der Liedermacher, von denen manche hier Kopf und Kragen riskiert haben. Ob durch die Predigt oder durch die ganze Atmosphäre. In diesen Gottesdiensten sind viele Menschen geheilt worden. Von der Resignation, von der Angst, von der Feigheit. Wir haben hier erlebt, dass das Jesuswort stimmt, die Wahrheit wird euch frei machen. Wir haben hier in diesem Gottesdienst Momente der Freiheit erlebt. Wir haben Hoffnung bekommen, wir haben Spaß gehabt. Ja, wir sind manchmal hier auch glücklich gewesen. Das war in sozialistischen Zeiten schon sehr viel. Das war zwar nicht wenig, aber das war noch nicht genug. Leute, ich habe hier nicht ein einziges Mal gepredigt, nur mit dem Ziel, um euch eine lustige Stunde zu machen. Sondern das alles, das Lachen und das Witzemachen und das Mutmachen, das waren Nebeneffekte. Mein Hauptziel war, dass ihr euch bekehrt und zu Jesus kommt, weil ohne Jesus das Leben sinnlos und die Ewigkeit trostlos ist. Na klar will Jesus, dass wir gesund und glücklich sind. Sonst hätte er doch diese 10 Männer nicht gesund und glücklich gemacht. Das alles ist ja nicht wenig, aber das alles ist noch nicht genug. Jesus will mehr, er will nicht nur glücklich machen, Jesus will selig machen, Jesus will retten. Der will dich retten vor der Hölle, in die du kommst, wenn du ohne Gott und seine Gebote lebst. Der will dich retten vor der Verdammnis, in die du kommst wegen deiner Sünde. Der will dich retten vor dem ewigen Tod, der dir bevorsteht, wenn du nicht auf Jesus stehst. Ein Wunder, das haben damals alle 10 erlebt. Gesund geworden sind sie alle 10. Aber gerettet worden ist nur einer. Und das war der sich bedankt hat. Das war der, der umgekehrt ist. Und umkehren, das heißt in der Bibel sich bekehren. Jesus die Ehre geben. Deshalb sagt Jesus hier, hat sich denn sonst keiner gefunden, der umkehrt und Gott die Ehre gebe? Der Einzige, der das gemacht hat, das ist auch der Einzige, zu dem Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich gerettet. Rettung, darum geht es bei Jesus, darum geht es in diesem Gottesdienst um nichts anderes. Ich habe euch am Anfang das Wort aus der Bibel gesagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das geht aber noch weiter. Das heißt im Ganzen so, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Du sollst mich preisen. Du sollst. Das heißt, Gott hat einen Anspruch auf deine Dankbarkeit. Und wenn du nie aus einer besonderen Klemme oder Krankheit gerettet worden bist, wenn dein Leben bisher normal und gesund und ohne Schwierigkeiten verlaufen ist, dann hast du ja noch viel mehr Grund, Gott zu danken, als einer, der erst durch verschiedene Katastrophen durch musste. Und vergiss bitte das eine nicht. Die 10 Aussätzigen, die waren am Schluss alle gesund und glücklich. Die Haut war wieder glatt und alles lief wieder glatt. Es sah so aus, als wären alle Fragen gelöst und alles in Butter. Aber 9 von ihnen haben die Fragen aller Fragen nicht gestellt, nämlich die Frage der Rettung. Die haben nicht kapiert, dass selbst der größte Wohlstand und Überfluss die Frage nach der Errettung nicht überflüssig macht. Und so meint Jesus auch die Frage, die er hier stellt. Wo sind denn die 9? Antwort, die sind zwar mit heiler Haut davongekommen, aber die sind verloren. Trotz Gesundheit, Familienglück, blühender Firma und demokratisch-humanistisch-christlicher Gesinnung. Leute, wo sind die vielen, die hier in diesem Gottesdienst waren, die hier Gutes empfangen haben und die Jesus nicht gedankt haben? Denen Gott hier vieles gegeben hat und die ihm nicht die Ehre gegeben haben, die beschenkt fortgegangen sind, ohne zu Jesus umzukehren, ohne sich zu bekehren. Wo sind sie geblieben? Sie sind im Zustand der Verlorenheit geblieben. Könnte es sein, dass unter euch auch welche sind, die ihre Verlorenheit noch nie erkannt haben? Dann wünsche ich euch, dass in euch eine tiefe Sündenerkenntnis und eine tiefe Sehnsucht nach Rettung entsteht. Ohne Bekehrung zu Jesus bleibst du in alle Ewigkeit ein Aussätziger, ausgeschlossen von Gottes Reich. Und davor will dich Jesus retten. Jesus sucht die Aussätzigen dieser Welt, die durch ihre eigene Sünde ins Aus geraten sind. Und egal wie schwer deine Sünde ist und was du gemacht hast. Und egal wie oft du Jesus vergessen oder verleugnet hast. Und egal wie lange du ihm davongelaufen bist, Jesus erwartet dich mit ausgebreiteten Armen. Also komm doch, komm, kehr um, komm heim.